Wir sind ein Medizinprodukt, das heißt, wir erfüllen hohe Anforderungen an Datenschutz, an Qualitätssicherheit, an Informationssicherheit. Wir minimieren das Risiko, diese App zu benutzen.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Wie war das eigentlich? So fängt immer eine Erinnerung an und auch jüngere Leute haben heutzutage immer mehr Probleme, manchmal sich an die Details zu erinnern. Im Alter nimmt das Vermögen, wie wir wissen, dann noch mehr ab und es kann bis hin zu Krankheiten kommen, Stichwort Demenz oder Alzheimer. Und darum soll es in dieser Folge gehen. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Oliver Geldener und bei mir im Studio hier in Potsdam ist Dr. Doron Stein. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Schön hier zu sein.
Wir kommen noch drauf. Es gibt eine interessante, sag mal, berufliche Querverbindung bei dir. Du bist einerseits, ich habe es schon gesagt, Doktor, also in dem Fall auch Mediziner, Arzt, hast auch in Berlin im Brüche-Klinikum unter anderem gearbeitet, aber auch jetzt seit neuestem kann man sagen Start-up-Unternehmer und zwar in der digitalen Welt als App-Entwickler. Und ihr habt eine Demenz-App hier in Potsdam entwickelt, die gerade am Start ist. Warum braucht man denn eine Demenz-App überhaupt?
Ja, super Frage. Also Demenz ist ja grundsätzlich eine der häufigsten Erkrankungen im Alter. Es gibt in Deutschland alleine 1,6 Millionen Menschen mit Demenz. Und Demenz ist ja eine chronische Erkrankung, chronisch neurodegenerativ, so wie wir in der Medizinersprache sagen, also langsam voranschreitend und zunehmend abbauend.
Lässt sich die Krankheit eigentlich umkehren? Oder ist es dann so, wenn es einmal anfängt, schreitet das immer weiter so voran, wie man das so aus Filmen halt auch kennt, teilweise so nach dem Motto, es wird immer schlimmer.
Genau, also es ist wirklich chronisch voranschreitend. Es gibt keine Möglichkeit bisher der Heilung. Das heißt also, wir haben nicht die Möglichkeit, dass wir irgendwie ein Arzneimittel geben können und dann kehrt sich das Ganze um und man kommt quasi wieder zurück zur normalen kognitiven Funktion. Also das gibt es bisher nicht. Es gibt viele Arzneimittelunternehmen und auch andere Unternehmen, die sehr, sehr viel Geld investieren, um neue Therapieformen zu entwickeln. Bislang, es gibt auch neue spannende Ansätze dabei. Also bislang gibt es jetzt noch keine wirksamen Formen der Heilung.
Auch nicht das Medikament, auf das vielleicht viele warten. Aber jetzt wollt ihr mit der App helfen. Warum ist dann gerade eurer Ansicht nach bei Demenz eine App hilfreich? Also ist man denn, geht ja auch an die Betroffenen, ja? Finde ich ja ganz interessant. Ja. Also nicht an die Angehörigen, sondern das schon auch in älterem, sag mal, Bevölkerungsstatus. Und warum brauchen die eine App, wenn sie denn unter Erinnerungsverlust schon leiden?
Wichtig dabei zu sagen ist erstmal, Demenz ist ja eine chronische Erkrankung, das hatte ich eingangs gesagt. Und man entwickelt nicht vom einen Tag auf den anderen eine Demenz. Es gibt Vorstadien, die man unter Prädemenz bezeichnen kann. Und diese Vorstadien, die nennt sich, also das wichtigste Vorstadium nennt sich leichte kognitive Störung.
Wie merke ich das jetzt im Leben, im Alltag?
Genau, das sind die Menschen, die eben, ich sag mal, zunehmend meistens unter Vergesslichkeit leiden. Mal irgendwie den Namen der Nachbarn vergessen immer mehr und mal den Herd anlassen oder irgendwie den Kühlschrank offen lassen oder sie sind draußen und verlieren die Orientierung und finden sich auf einmal irgendwo wieder und wissen nicht, wo sie sind. Das sind so die klassischen ersten Anzeichen. Diese Menschen sind aber trotzdem in der Regel noch in der Lage, alleine zu Hause zu leben. Die Alltagstauglichkeit ist nur leicht beeinträchtigt. Das bedeutet also, das sind Menschen, die in der Regel zu Hause leben, alleine oder mit dem Partnerin zusammen und eben aber trotzdem zunehmend unter diesen Symptomen leiden und das kann auch durchaus die Lebensqualität schon einschränken. Aha. Genau, und man spricht dann im Verlauf quasi von einer manifesten Demenz, erst dann, wenn die Menschen nicht mehr in der Lage sind, eben alleine zu Hause klarzukommen. Und dann gibt es auch bestimmte Testverfahren, mit denen man eben herausfinden kann, ob eben so eine manifeste Demenz auch kognitiv von der kognitiven Leistungsfähigkeit her vorliegt.
Und ihr richtet euch, ich habe es ja schon gesagt, an die Betroffenen selber. Welche Funktionen hat denn eure App, dass ihr da ein bisschen, sag mal, wir haben ja schon gesagt, man kann die Krankheit nicht stoppen, in dem Sinne aber vielleicht aufhalten oder lindern?
Also vielleicht erstmal noch einen Punkt, warum ist es vielleicht trotzdem interessant für die Betroffenen, obwohl sie trotzdem an Vergesslichkeit und schon an Symptomen leiden. Wir zielen halt ganz speziell ab eben auf diese früheren Stadien, also nicht auf die Menschen, die schon in einer manifesten Demenz sind, die schon, ich sag mal, in der oder schon halb in der Pflegebedürftigkeit sind vielleicht. Ja.
Die sind auch kein App-Nutzer mehr.
Genau, die sind dann, also da wird das dann zunehmend eben schwierig mit der App-Nutzung. Ja, das sieht man schon.
Dass sie die App auf dem Handy haben.
Genau, und das ist also so, dass wir also eben gezielt diese Menschen ansprechen wollen, die in den frühen Phasen sind, weil in diesen Phasen hat man auch gesehen, dass eben präventive oder Vorbeugungsmaßnahmen eben noch am wirksamsten sind ja, und da tatsächlich einen Effekt haben können. Und diesen Effekt wollen wir ausnutzen und darauf ziehen wir ab.
Also lass mich raten, Gedächtnistraining vielleicht, sowas.
Ja, es ist viel, viel mehr als Gedächtnistraining. Ja. Also wir sind nicht die nächste Gedächtnistrainings-App, ganz wichtig. Das zeigen auch die wissenschaftlichen Daten sehr deutlich, dass es eben nicht nur das Gedächtnistraining sein darf, sondern es muss viel mehr sein. Mhm. Im Wesentlichen ist es eine Kombination aus unterschiedlichen Vorbeugungselementen. Dazu gehört eben auch das Gedächtnistraining, aber eben nicht nur. Wir haben eben in der App zusätzlich zu dem Gedächtnistraining, was wir in Form von Spielen und Aufgaben anbieten, die man in der App lösen kann, haben wir eben auch ein Sportprogramm, was individualisierbar ist, also auf die individuelle Mobilität der Patienten und also auf den...
Also ich gebe ein, wie eingeschränkt ich bin, wie viel ich wiege vielleicht,
genau,
sowas. Ja?
Ganz genau, diese ganzen Daten fragen wir am Anfang der Nutzung einmal ab und dann wird das Sportprogramm angezeigt und wenn du jetzt im Rollstuhl sitzt oder nicht mehr gut aufstehen kannst, dann bekommst du natürlich keine Sportaufgaben für die Beine angezeigt.
Also ich bekomme täglich so eine Art Sportprogramm, so nach dem Motto, mach mal jetzt Liegestütze oder Kniebeuge oder was?
Genau, also nicht jeden Tag Sport. Also die App sieht zwar jeden Tag eine Tageseinheit für dich vor oder mindestens an 5 Tagen in der Woche, aber diese Tageseinheit beinhaltet nicht immer Sport. In der Regel haben wir Sport so 3 bis 4 Mal in der Woche.
Okay, also man kriegt so einen richtigen Wochenplan an die Hand, ja?
Genau, das ist tatsächlich der Therapieplan oder Vorbeugungsplan, wenn du so willst, ist relativ verschult. Es ist für jeden Tag definiert, welche Einheit sozusagen drankommt. Und das ist dann, jede Einheit dauert immer so 20 bis 30 Minuten und besteht immer aus einem aktivierenden Teil, also entweder Gehirntraining oder Sport.
Kannst du bei Sportschulung mal kurz ein Beispiel geben? Also was ist denn bei Demenzkranken, was hat sich erwiesen als günstige Sportart?
Ja. Ganz wichtig ist dabei immer, dass die Herzfrequenz nach oben getrieben wird. Also die Leute müssen sich bewegen und müssen einfach sich anstrengen und ein bisschen ins Schwitzen kommen. Das ist das Wichtigste dabei, weil man gesehen hat, dass der Trainingseffekt eben dann besonders gut ist, wenn er sozusagen gut ist fürs Herz, also der sozusagen Herzsport, ja, dann ist er eben auch sehr gut fürs Gehirn. Und wir haben aber in der App eben nicht nur Aufgaben, die jetzt speziell Aerobic oder Krafttraining, die jetzt die Herzfrequenz in die Höhe treiben, sondern auch Übungen zur Stärkung des Gleichgewichts, also Sturzprophylaxe nennt man das in Medizinerslang. Ja. Oder eben so koordinative Übungen, wo man so mit den Fingern auf unterschiedliche Art und Weise tippen muss, die also verschiedene Areale im Gehirn zusätzlich triggern. Ja. Ja, und die man eben sonst beim Sport eben nicht anregt.
Und das ist medizinisch alles unterlegt, ja, eure Pläne, also das entspricht dem Forschungsstand.
Ja, absolut, genau. Also wir haben tatsächlich die App so gebaut, dass wir erst geschaut haben, was hat die Forschung eigentlich gezeigt, was haben die Daten gezeigt und haben die wirksamsten Elemente aus den Studien rausgenommen und die quasi speziell für unsere digitale App neu entwickelt.
Und ich meine, du hast dich ja selber auch in deinem Leben als Mediziner, was du ja auch bist, ne, damit ganz stark beschäftigt, auch mit Demenz.
Genau, also ich habe fast 2 Jahre lang im Demenzbereich geforscht. Ich habe auch eine große Übersichtsarbeit darüber geschrieben, ein sogenanntes Weißbuch über mehrere hundert Seiten, was einfach den aktuellen Stand zur Therapie der frühen Alzheimer-Krankheit ganz umfangreich zusammenfasst. Und im Rahmen der Arbeit an diesem Buch habe ich dann mich auch sehr stark beschäftigt mit den Studien zur Vorbeugung eben von Demenz und damit, was man eben tun kann, um der Demenz entgegenzuwirken, sowohl medikamentös als auch nicht medikamentös. Und wir haben damals in dem Job, in dem ich gearbeitet habe, auch Digitalberatung gemacht, also Digital Health Beratung gemacht. Und im Rahmen, also in der Überschneidung, in der thematischen Überschneidung dieser beiden Elemente gab es dann irgendwann die Idee, ja, eine App zur Demenzprävention zu entwickeln.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
da gibt es ja auch noch nicht viel, ne? Oder wie sieht's aus? International?
Nee, also wir sind die Ersten, die so eine App jetzt auf den Markt gebracht haben. Es gibt einige andere ganz junge Startups und Unternehmen, die sich gerade formieren in dem Bereich. Die entwickeln auch fleißig an ihren Lösungen, die zum Teil sich an dem orientieren, was wir tun, zum Teil ein bisschen anders sind, aber vielleicht eine verwandte Zielsetzung haben, nämlich Menschen sozusagen in den frühen Stadien der Erkrankung eben zu helfen. Wir sind aber die Ersten, die jetzt ein Produkt auf den Markt haben, das auch ein Medizinprodukt ist übrigens. Also wir sind ein Medizinprodukt, das heißt, wir erfüllen hohe Anforderungen an Datenschutz, an Qualitätssicherheit, an Informationssicherheit. Wir minimieren das Risiko, diese App zu benutzen. Das müssen wir auch, weil es geht ja auch um Patienten schließlich. Und Patientensicherheit ist wichtig.
Mhm. Ja, deswegen ist ja das Know-how, also der medizinische Hintergrund. Ihr habt, oder du hast ja Programmierer natürlich am Start in deinem Unternehmen, aber natürlich habt ihr den medizinischen Hintergrund. Ne? Und wir kommen ja vielleicht auch noch auf die Finanzierung. Es geht ja da auch nicht nur um kommerzielle Interessen, ne? Sondern es hat ja eben auch diesen Heilungsansatz. Okay, also es geht natürlich hauptsächlich um die Prävention, das ist klar. Dann bei fortschreitender Demenz wird auch die App nicht mehr viel helfen können. Ne? Wir haben jetzt schon gesagt, also Bewegung ist wichtig. Dann das Gehirnjogging hieß es früher, ja, Gedächtnistraining, was auch immer. Und die dritte Säule ist vermutlich die Ernährung.
Genau, wir haben insgesamt 6 Säulen sogar.
Okay,
die dritte Säule ist die Ernährung. Wir bieten den Nutzern eine individualisierte Umstellung der Ernährung hin zu einer hirngesunden Ernährungsform. Das heißt also, wir fragen am Anfang bei den Nutzern ab, wie viel isst du irgendwie Fleisch, wie viel isst du Fisch, einfach um herauszufinden, wie ist die aktuelle Ernährung. Mhm. Und das gleichen wir dann ab mit der optimalen hirngesunden Ernährungsform, vereinfacht gesagt. Aus? Und am Ende geben wir dann ganz individualisierte Ernährungsempfehlungen und auch eine Menge, edukativen Content. Also wir schulen die Leute in die Richtung, dass sie quasi lernen, wie man sich idealerweise hirngesund ernährt. Die Daten sind nicht ganz eindeutig, aber man sieht, dass es am besten ist, wenn man sich ja nach der sogenannten mediterranen Ernährung ernährt. Ja, also so wie die Menschen so in den 50er, 60er Jahren im Mittelmeerraum sich ernährt haben, viel Fisch, viel gesunde Proteine, nicht so viel Industriezucker und solche Sachen. Das ist natürlich alles sind Dinge, die, vielleicht so allgemein auch gängig sind und wo jeder sagen würde, ja, so versuchen wir sowieso alle uns zu ernähren. Aber es gibt eben bei der Ernährung dann doch so ein paar spezifische Dinge, die man beachten muss. Und wir gehen mit den Patienten auch auf besondere Themen ein in Bezug auf Demenz. Also Ernährungsergänzungsmittel beispielsweise oder auch dieses Thema Ginkgo, was ja viel so rumfliegt in den Medien. Auch da schulen wir sozusagen die Patienten und besprechen mit den Patienten in der App, was es damit wirklich auf sich hat.
Ist Ginkgo so das große Allheilmittel?
Jein. Also das Allheilmittel sicherlich nicht. Und die Daten dazu sind sehr widersprüchlich. Das muss man sagen. Es ist kein Fall so überzeugend, dass man sagen würde, wenn man Ginkgo nimmt, hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, seine kognitive Funktion zu erhalten. Also das in einigen Studien konnte das gezeigt werden, in anderen wiederum nicht. Es ist nach wie vor nicht so überzeugend, dass die Krankenkassen immer Ginkgo sozusagen bezahlen, sondern es ist tatsächlich auch widersprüchlich.
Es wird auch ein individueller Ernährungsplan dann erstellt in der App, ja? Also ich gebe meine jetzigen Gewohnheiten an und ihr wollt den Nutzer ja sicherlich in eine sehr hirngesunde Ernährung bringen, ne? Und wie läuft das dann schleichend, ja? Weil man kann ja nicht gleich alles umstellen.
Genau, also wir geben keinen Ernährungsplan. Also wir wollen den Leuten ja auch nicht vorschreiben, was sie tun und lassen sollen. Die können immer noch selber entscheiden.
Sondern
wir geben personalisierte Ernährungsempfehlungen, ja? Das heißt, wir sagen, du guck mal, du isst relativ viel rotes Fleisch, ja? Versuch doch mal deinen Fleischkonsum zu reduzieren. Versuch statt Industriefetten beispielsweise mehr Fette, mehr Nüsse oder so zu essen. Mhm. Solche Sachen. Also wir geben Empfehlungen. Wir haben auch übrigens eine Rezeptdatenbank in der App mit Rezepten aus der mediterranen Ernährung. Und die Nutzer können dann einfach sich ein Rezept aussuchen und das zubereiten. Steht immer drin, was braucht man für das Gericht. Und die Nutzer können sich da bedienen, so wie sie eben möchten. Okay. Das heißt also, wir sagen den Leuten nicht jeden Tag, du musst heute dies zum Frühstück, die zum Mittag und zum Abendessen zu dir nehmen, sondern wir geben eher so allgemeine Empfehlungen, wie die Ernährung grundsätzlich sich verändern sollte, damit sie hirngesünder wird, und geben auch direkt noch die Rezepte dazu.
Aber kann man dann reingehen und man findet dann für den Tag jetzt eine Empfehlung und dann sagt man sich auch, Mensch, eine gute Idee, das mache ich jetzt mal oder so? Ist das so auch tagesspezifisch bei euch, oder?
Also auf die Rezepte kannst du immer zugreifen. Das heißt, du kannst jetzt sagen, auch was koche ich denn heute? Ich möchte mich mediterran ernähren. Das heißt, ich gehe einfach in die App, gucke mir die Rezepte an und kann mir ein Rezept aussuchen. Das kann ich zu jedem Zeitpunkt machen. Und die konkreten Empfehlungen, die kann man auch immer einsehen, aber die führen wir quasi peu à peu ein. Also es gibt jetzt, die Leute sollen ja auch nicht überschwemmt werden mit Informationen, sondern also diese Empfehlungen werden über den Verlauf von mehreren Wochen quasi eingeführt und gegeben, sodass die Leute auch die Möglichkeit haben, sie umzusetzen erstmal.
So, jetzt haben wir noch drei Säulen. Ich sag mal, also das waren schon mal drei wichtige Säulen, nehme ich mal an. Ja, ja. Bewegung, Gehirntraining und Ernährung. Jetzt bin ich mal gespannt, was kommt denn da noch?
Genau, also eine wichtige Säule ist die Optimierung von Risikofaktoren. Ja, also man weiß, dass es viele Risikofaktoren gibt für Demenz, angefangen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie beispielsweise Diabetes mellitus oder Übergewicht, hohen Blutdruck oder Blutfettstoffwechselstörungen. Das sind alles Erkrankungen, die eben ein erhöhtes Risiko mit einem erhöhten Risiko für Demenz einhergehen. Aber eben auch Risikofaktoren, die nichts mit Herz-Kreislauf zu tun haben, wie beispielsweise ein eingeschränktes Hören oder eine Sehminderung oder soziale Isolation. Das sind alles so Dinge, die wir mit den Patienten besprechen. Da gehen wir eben sehr konkret eben darauf ein, oder beispielsweise Alkoholkonsum, Nikotinkonsum, das sind alles so Dinge, psychische Erkrankungen. Das sind alles Dinge, wo wir den Patienten erstmal erklären, das ist ein Risikofaktor, und wo wir den Leuten auch erklären, wie sie damit umgehen können. An vielen Stellen weisen wir auch darauf hin, dass es beispielsweise gute Therapiemöglichkeiten gibt, auch über den Hausarzt beispielsweise. Wir haben auch einen BMI-Rechner in der App, der jetzt noch nicht online ist, aber dann im April oder Mai online geht, wo die Leute dann direkt auch schauen können, wie viele Risikofaktoren habe ich denn eigentlich? Und dann auch direkt lernen können, wie sie damit umgehen. Man kann natürlich zu diesen Faktoren auch jeweils eine eigene App machen. Es gibt ja Diabetes-Apps, Apps gegen Übergewicht und so weiter. Aber uns geht es nicht darum, jeden einzelnen Risikofaktor zu therapieren direkt, sondern uns geht es erstmal darum, überhaupt den Leuten zu erklären, das ist ein Risikofaktor. Und wenn du also an deiner Kognition arbeiten möchtest oder an deinem Erhalt der kognitiven Fähigkeiten arbeiten möchtest, dann lohnt es sich vielleicht auch sich damit zu beschäftigen.
Hat man ja vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm, wie das doch alles so zusammenhängt. Ne? Also Minderung von Risikofaktoren ist noch ein Teil. Dann haben wir noch zwei.
Genau, dann eben die Stärkung der sozialen Teilhabe ist eine wichtige Säule. Das ist vor allem bei den Patienten ein Problem, die eben, sozial isoliert sind. Also viele Menschen sind eben noch sehr eingebunden in ein soziales Gefüge, aber eben einige auch nicht. Und für diese Menschen ist das eben ein ganz besonders schwerer Risikofaktor. Und deswegen muss man da auch gesondert drauf eingehen.
Aber wie könnte er denn dem entgegenwirken?
Genau, was wir eben an der Stelle jetzt machen als ersten Schritt aktuell ist, dass wir andere Angebote vorstellen, kostenfreie Angebote gegen Einsamkeit. Und diese Angebote werden nicht von uns eben angeboten, sondern von anderen Vereinen. Und die sind allesamt kostenfrei. Also wir dürfen auch gar nicht auf kostenpflichtige Angebote eingehen, sondern können nur kostenfreie Angebote vorstellen. Das ist dann beispielsweise das Silbernetz aus Berlin oder Angebote von den Maltesern, wo man zum Beispiel anrufen kann, wenn man sich einsam fühlt. Oder wo man beispielsweise Seniorentreffs hat oder wo man Kurse beispielsweise, wie gehe ich mit meinem Handy um, mit meinem Smartphone um oder wie gehe ich mit einem PC um oder so. Auf diese Angebote weisen wir hin und regen die Nutzer dazu an, eben die wahrzunehmen. Das ist jetzt der erste Schritt, und in dem zweiten Schritt, das werden wir noch ein bisschen umfangreicher gestalten. Ich kann aber jetzt noch nicht sagen oder darf jetzt noch nicht sagen, wie wir es genau machen.
So, jetzt haben wir noch eine Säule übrig.
Genau. Das ist, so wie wir Mediziner sagen, die Stärkung der Gesundheitskompetenz. Also den Leuten erstmal zu erklären, überhaupt, was ist eigentlich eine Demenz? Was geht damit einher? Und was ist die Vorstufe, die leichte kognitive Störung? Ne? Und was ist vielleicht sogar, was sind die Übergänge? Und wie komme ich eigentlich im Alltag mit diesen Einschränkungen klar? Wie komme ich im Alltag mit Vergesslichkeit klar, mit Orientierungslosigkeit, mit dem Verlust der Exekutivfunktion, so sagen wir, also dem Verlust der Fähigkeit, bestimmte Pläne zu schmieden im Kopf und die umzusetzen? Das sind alles so Symptomatiken der Betroffenen. Und das gehen wir quasi mit den Nutzern durch in der App und geben einfach praktische Alltagshilfen. Wir sehen an vielen Stellen, dass es Teil der Erkrankung ist, dass die Nutzer dann quasi wissen, was sie tun müssen, aber das nicht umsetzen. Das heißt, was wir auch tun, ist, dass wir also konkrete Hilfen und Stützen geben, wie sie diese Unterstützung tatsächlich auch anwenden können. Weil das weiß man schon seit einiger Zeit. Wenn man den Leuten nur sagt, guck mal, mach dir doch einen Tagesplan oder einen Wochenplan, dann wissen sie, dass das würde helfen, aber sie machen es nicht, weil das Teil der Symptomatik ist, dass sie das nicht umsetzen können.
Da könnt ihr ein bisschen auf die Sprünge helfen, ja?
Und genau, und wir gehen quasi mit den Patienten diesen Prozess durch. Ja?
Also man ist nicht alleine mit der App. Ja? Also selbst wenn ich jetzt so unter Einsamkeit leide, verstehe ich es richtig so, die App ist wie so ein treuer Begleiter. Ziel ist ja sicherlich auch, dass ich täglich raufgehe als Nutzer und genau, nicht nur einmal die Woche, ja. Und im Grunde wirklich von früh bis abends, mehr oder weniger, über die App jemanden habe, wo ich den Eindruck habe, der kümmert sich ein Stück weit um mich, ne?
Genau, also wir haben jetzt keinen On-Demand-Service. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ich als Nutzer in die App gehen kann, weil ich mich gerade einsam fühle und dort dann jemanden treffe.
Aber die Angebote, ne?
Also genau, also ich kann jeden Tag quasi eine Tageseinheit abrufen. Wenn die Tageseinheit durch ist, dann kann ich zwar keine komplette neue Einheit machen, aber ich kann trotzdem noch mehr aktivierende Übungen machen. Ich kann zum Beispiel mehr Gehirntraining machen, wenn ich möchte. Mhm. Oder mehr Sport kann ich machen, wenn ich möchte. Ich kann die Rezepte einsehen, wenn ich möchte. Also ich kann durchaus noch Inhalte abrufen, aber der Therapieplan geht schon über mehrere Monate und ich kann den nicht auf 3 Tage irgendwie verkürzen, indem ich irgendwie 24 Stunden irgendwie durch...
Klar, dann hat man es hinter sich. Ne?
Genau, das ist ja so geht es nicht. Das soll auch eben nicht so sein, sondern es ist schon etwas verschult, aber es geht schon darum, dass die Leute immer in die App können, zu jeder Zeit und an jedem Ort und das nutzen können, so wie es eben für sie recht ist.
Mhm. Ja, und das Schöne ist an so einer App, das Angebot kann man ja permanent aktualisieren. Ne? Also wenn sich mal an der Forschung irgendwas ändern sollte oder ihr könnt neue Nutzerfunktionen entwickeln und dann könnt ihr das ja im Hintergrund immer wieder erneuern, ne? Und der Nutzer hat dann immer noch mehr davon.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Jetzt frage ich auch mal den Mediziner in dir, den Arzt. Ist das so auch die Zukunft? Alle reden ja immer von Digitalisierung in unserer Gesellschaft. Ist das auch so die Zukunft? Denn das geht ja in die Richtung auch ein bisschen Digitalisierung der Medizin oder des medizinischen Angebots. Ne? Ich muss nicht permanent immer gleich in die Arztpraxis laufen. Ich kann das über mein Handy lösen, über die App.
Ich sag mal so, wir können mit der App viele Punkte abdecken, die gerade ein Problem sind in der medizinischen Versorgung. Ja, gerade die Erreichbarkeit. Ja, wir können diesen Punkt sozusagen Zugang zu medizinischer Versorgung besser abdecken. Die Patienten müssen nicht irgendwie, haben keine langen Wege, müssen keine Wartezeiten auf sich nehmen beim Therapeuten und so weiter. Also sie können wirklich frei entscheiden, wie sie den Therapieplan für sich gestalten. Das sind Dinge, die wir ganz gut abdecken können. Aber wir können natürlich nicht komplett die Therapie ersetzen und wir können auch keinen Menschen ersetzen. Es wäre natürlich immer besser, wenn dieses komplette Programm durch einen menschlichen Betreuer oder irgendeinen Therapeuten durchgeführt werden könnte. Diese Ressourcen haben wir natürlich nicht. Das heißt, es muss digital sein. Mhm. Und wir machen jetzt im Grunde genommen die ersten Schritte quasi, um diese digitalen Therapien bereitzustellen. Es wird in den kommenden Jahren und Jahrzehnten noch viel, viel stärker digitalisiert werden. Ich glaube, es wird sich auch sehr viel stärker um dieses Thema künstliche Intelligenz drehen. Es wird viel stärker diesen persönlichen Companion geben oder diese diese stetige Erreichbarkeit eines Avatars beispielsweise in der App. Das sind so Themen, in die es sich entwickeln, das sind so Richtungen, in die es sich entwickeln wird. Aber das kommt ja gerade erst. Und also was wir jetzt erstmal machen, ist wissenschaftsbasiert oder auf Basis der neuesten Erkenntnisse aus der Wissenschaft überhaupt erstmal eine digitale Therapie bereitzustellen.
Aber das Feld ist bereitet und es wird in die Richtung gehen. Auch in der Pflege diskutiert man das ja hin, ne? Bis zum Einsatz von KI-gesteuerten Robotern und dergleichen mehr, weil die Fachkräfte fehlen. Dann ist es auch natürlich ein finanzielles Argument. Ne? Das ist dann letztendlich günstiger, als Arbeitskräfte einzustellen. Also da werden wir ja viel Bewegung sehen jetzt auch auf dem medizinischen Markt. Ne?
Ja, absolut. Ich sag mal, man kann eben nicht alles digitalisieren in der in der Medizin. Ne? Also es ist immer noch eine Disziplin, die sehr stark auch von Mensch zu Mensch vermittelt wird.
Zum Glück, ne?
Auch, genau, ja. Zum Glück. Und das ist ja auch Teil, ich sag mal, der medizinischen Ausbildung, ist ja auch die Arzt-Patienten-Interaktion. Aber die Digitalisierung bietet so viele Möglichkeiten, wie man Prozesse effektiver und effizienter gestalten kann. Es bietet so viele Möglichkeiten, wie Ressourcen besser genutzt werden können. Und da ist ja die Versorgung mit digitalen Applikationen, also mit so Gesundheits-Apps, auch nur ein Teil dessen. Und deswegen bin ich ja auch ganz froh, dass wir jetzt so Projekte wie die digitale Patientenakte vorantreiben und solche Dinge. Aber es könnte eben noch viel, viel mehr sein. Also als ich im Krankenhaus gearbeitet habe, haben wir die Befundanforderungen noch per Fax verschickt. Und das wird bis heute so gemacht. Ja. Und das Faxgerät ist eine der am häufigsten benutzten Maschinen, also in der Medizin. Ja, das muss man sich mal vorstellen.
Das muss man sich vorstellen. Ja. Die gibt es ja kaum noch, die Faxgeräte. Ja,
ja, also in den Arztpraxen und den Krankenhäusern gibt es die überall. Und die werden jeden Tag benutzt. Und also ich glaube, das kann man an vielen Stellen effizienter gestalten. Ich glaube, die Problematik, die wir haben, ist in Deutschland, dass wir einige, also es gibt verschiedene Problematiken natürlich, es ist alles, man kann es nicht auf ein Problem runterbrechen, aber Teile dieser Problematik sind sicherlich, es gibt einige wenige Anbieter von Patientenverwaltungssystemen, das heißt, wir haben keinen komplett freien Markt, ja, das heißt also, es gibt einige Player, die da wirklich den Daumen drauf haben in gewisser Weise. Dann haben wir die Probleme der Regulatorik, also Datenschutz, ja, Qualitätssicherheit. Die Anforderungen sind irrsinnig. Ich merke das ja selber aktuell. Ich bin ja für die Regulatorik bei uns im Unternehmen zuständig. Die Anforderungen, die wir erfüllen müssen, sind zum Teil so extrem, was wir ausgeben mussten an Geld, alleine um die Anforderungen zu erfüllen. Und wir haben noch keinen einzigen Euro verdient. Ja.
Mhm. Anforderungen hinsichtlich Datenschutz?
Also Datenschutz ist ja nur ein Teil. Qualitätssicherheit ist der andere. Das heißt, wir müssen für jeden Unternehmensprozess eigenen Standardprozess einführen. Ja. Also das geht quasi von Mitarbeitergewinnung über Supportprozesse bis zur Produktentwicklung. Alles muss standardisiert sein. Wir können nicht einfach sagen, so, ich stelle jetzt einen neuen Mitarbeiter ein, nee, sondern ich muss mich komplett an diesen Standardprozess halten und darf es auch nicht anders machen. Also das ist ein Teil und dann natürlich Informationssicherheit. Also wir müssen genau gucken, welche Informationen fließen wohin, Patientendaten werden wie verarbeitet und auch durch welche Dienstleister verarbeitet von uns. Ja, also wir speichern die Daten ja auch irgendwo. Ja. Da müssen wir genau gucken, wie lange dürfen wir die speichern? Wer verarbeitet diese Daten noch? Wer hat vielleicht potenziell auch Zugriff darauf? Und was für ein Risiko ergibt sich auch daraus? Also das sind alles Dinge, die man im Hinterkopf behalten muss und die da relevant sind.
Die Bürokratie in Deutschland, ne? Nach wie vor. Was wir natürlich auch sehr gut finden hier bei HelpFM ist ja, dass es eine Selbsthilfe-App irgendwo ist. Also weil ihr animiert ja den Nutzer selber, also der dann in dem Fall betroffen ist, vielleicht merken könnte so langsam losgehen Richtung Demenz, dass der selber was tun kann, eben durch Trainingsprogramme, körperliche Art, Gehirntraining und so weiter und so fort. Das ist natürlich wirklich auch ein gutes Beispiel, wie die Digitalisierung der Selbsthilfeangebote eben funktionieren kann durch solche Apps. Und ich bin mir sicher, da wird es künftig noch viel mehr geben. Wie ist denn so die Resonanz bislang? Seid ihr schon auf dem Markt? Und ich glaube, ihr erhebt auch gerade noch so von Nutzern immer wieder auch so Rückmeldungen, weil ihr die App natürlich noch weiter verbessern wollt. Wie ist denn die Resonanz bis jetzt?
Genau, also die App ist jetzt seit einiger Zeit auf dem Markt und aktuell auch noch kostenlos verfügbar. Das heißt, die Nutzer können sich die App einfach runterladen, können sich einen Account erstellen und die App kostenlos benutzen. Der Deal ist quasi, wir möchten einfach als Gegenleistung ein bisschen Feedback haben. Also uns freut es, wenn die Patienten oder die Nutzer uns sagen, was wir gut machen und was wir nicht so gut machen. Und das fragen wir auch ganz gezielt ab in der App. Also erscheint dann so ein Fenster, wo wir fragen, wie fandest du die Inhalte heute? Wie hat dir die Tageseinheit gefallen? Und möchtest du uns darüber hinaus auch noch Feedback geben? Und das wird auch eigentlich ganz gut angenommen. Also wir haben jetzt schon, ich sag mal, Nutzer in dreistelliger Zahl und wir sehen, dass viele von den Patienten die App auch länger als die ersten 3 Tage benutzen. Und das ist eigentlich sehr schön für uns zu sehen, weil ja dieses Thema Stickiness und dieses Thema, also wir nennen das App-Adhärenz, also dass die Nutzer die App mehr als eben 3 Tage benutzen, sondern für einen längeren Zeitraum, dass das recht gut funktioniert. Wir nutzen das Nutzerfeedback jetzt dafür, logischerweise, um die App weiter zu verbessern. Und wir kriegen auch sehr, sehr viel hilfreiches Feedback. Das ist auch also extrem interessant. Wir synthetisieren das am Ende und gucken einfach, was können wir wirklich umsetzen. Wir können natürlich nicht alles machen, was die Nutzer sich wünschen.
Was gibt es denn so an Wünschen zum Beispiel?
Genau, also wir hatten jetzt beispielsweise den Wunsch, dass die Nutzer die Tageseinheiten wiederholen können. Und wir hatten bisher eigentlich gar nicht vorgesehen, dass die Nutzer den Inhalt noch einmal angucken und haben dann irgendwann gedacht, ja, ist eigentlich ganz logisch, dass die Leute das sich vielleicht nochmal anschauen wollen und werden das jetzt bis April auch umsetzen, dass die Leute dann die Tageseinheiten auch zu einem späteren Zeitpunkt einfach nochmal wiederholen können. Ja. Ist tatsächlich ganz interessant, aus der Nutzerperspektive wirkt das vielleicht total logisch und wirkt es einfach total klar, dass man Sachen wiederholen möchte. Wir als Entwickler haben eine ganz andere Perspektive und wir sehen manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht. Deswegen ist es eben so wichtig, dass wir dieses Testing und dieses Feedback jetzt bekommen, dieses Testing jetzt machen. Und deswegen werden wir jetzt diese neue Funktion eben einführen bis April.
Also können die Nutzer jetzt also auch die Entwicklung der App mitbestimmen, weil das wirklich bei euch dann mit einfließt, dass er sagt, okay, da ist was dran, das ist ein Wunsch, ne?
Aktuell geht das, also es wird auch später noch so sein, nur wird die App nicht für immer kostenfrei bleiben, sondern ist sie jetzt eben aktuell kostenlos und wird dann, ich denke mal so Mitte bis Ende April, werden wir die App eben kostenpflichtig schalten, weil eben auch wir haben einen Haufen Kosten gehabt bei der Entwicklung, die wir wieder reinholen müssen, logischerweise. Klar, genau, bis dahin kann jeder Feedback geben und danach muss man eben dafür bezahlen. Da kann man natürlich immer noch Feedback
geben. Kann man auch Feedback geben?
Genau, auf jeden Fall.
Gerade
also wir freuen uns ja über Feedback. Das ist einer der essentiellsten Dinge für so ein junges Unternehmen, für uns, dass wir zu dem Produkt eben konkrete Rückmeldungen bekommen.
Mhm. Ihr denkt ja so an 25 bis 30 Euro, also so, sag mal, pro Tag 1 Euro.
Genau, das ist ungefähr. Also viele der Betroffenen in diesen frühen Phasen machen ja auch viele andere Dinge, um dem kognitiven Abbau entgegenzuwirken. Mhm. Wie beispielsweise, sie gehen zum Therapeuten oder zur Ergotherapie oder gehen, weiß ich nicht, zum Gehirntraining oder so. Und das ist ja auch nicht kostenfrei. Das kostet zum Teil bis zu 60 Euro in der Stunde. Wenn ich dann also jede Woche oder alle 2 Wochen eben zum Therapeuten gehe, dann bin ich viel, viel mehr Geld los. Und bei uns können die Nutzer eben für 1 Euro am Tag, quasi wie du es gesagt hast, ja jeden Tag eine 20- bis 30-minütige Therapieeinheit machen. Und das zu jedem Zeitpunkt, an jedem Ort und wann immer sie wollen. Und ich finde, das ist durchaus ein gerechtfertigter Preis dafür.
Wird sich auch immer mehr durchsetzen. Ne? Wir kennen ja jetzt schon die Bezahlschranken schon lange bei den Medien angeboten. Ne? Man ist es so ein bisschen immer noch gewöhnt, so aus den Anfangszeiten des Internets, dass das alles immer kostenlos und umsonst ist, aber es wird ja auch nicht kostenlos produziert.
Genau. Ihr seid das auch. Es ist ja ein Medizinprodukt, ne? Also das muss man eben ganz klar sagen. Also wir bieten eben nicht irgendeine App, sondern wir bieten ein Medizinprodukt an den Patienten. Und dieses Medizinprodukt hat eben, also erfüllt alle Anforderungen eben an Qualität, an Sicherheit und eben auch sozusagen an die Leistungsfähigkeit. Ja, das heißt, wir bieten den Patienten schon viel mehr als nur, wie soll ich sagen, ein reines Gehirntraining oder
klar,
sowas.
Klar, da gibt es ja genug Apps, ne? Gehirnjogging war ja vor Jahren mal so ganz
richtige Therapie. Problem.
Du hast schon angesprochen, Medizinprodukt. Wie sieht es denn da mit den Krankenkassen aus? Gibt es da die Möglichkeit, dass die das vielleicht die Kosten übernehmen würden?
Genau, absolut. Also das ist natürlich das Ziel, dass wir in die Erstattungsfähigkeit reinkommen, dass die Krankenkassen das übernehmen. Unser Ziel jetzt aktuell ist, dass wir die App so schnell wie möglich so vielen Patienten wie möglich zur Verfügung stellen wollen, also in der Fläche den Patienten zur Verfügung stellen wollen. Daher verhandeln wir jetzt mit verschiedenen Krankenkassen eben Verträge, damit die dann eben die Kosten übernehmen. Und diese Verhandlungen dauern aber in der Regel immer relativ lange. Also das kann durchaus mal 6 Monate dauern. Und deswegen wird es sicherlich noch bis zum Sommer dauern, bis wir die ersten Verträge geschlossen haben. Und dann aber peu à peu werden immer mehr Patienten die Möglichkeit bekommen, dass sie die App sozusagen von der Krankenkasse erstattet bekommen.
Also das würde natürlich für viele nochmal so eine Hemmung beseitigen, sich die App dann eben kostenpflichtig in dem Fall runterzuladen. Ja, ich sagte es ja eingangs schon, ihr seid ein ganz junges Startup hier in Potsdam gegründet, auch um diese App zu entwickeln, diese Demenz-App, die jetzt fertig ist. Ist da noch mehr geplant? Weil wir haben ja schon kurz angerissen, Digitalisierung in der Medizin bleibt ja ein großes Thema. Ich kann mir vorstellen, da habt ihr schon die ein oder andere Idee, oder?
Genau, absolut. Also ich hatte ja schon gesagt, das Ganze ist ein Kontinuum, das kognitive Kontinuum. Das heißt also, wir zielen mit der App jetzt auf Menschen ab, die eben in diesem Prädemenzstadium sind, also die sogenannte leichte kognitive Störung, und auf Menschen, die eben eine milde Demenz haben. Und die App ist aber auch jetzt schon nutzbar für Menschen, die noch keine kognitiven Einschränkungen haben, aber eben Angst haben vor einer demenziellen Entwicklung, weil sie familiär vorbelastet sind beispielsweise oder aus anderen Gründen. Und die können die App jetzt zwar benutzen, aber dafür ist die App also nicht zwingend ausgelegt. Und ich möchte, also wir würden gerne für dieses ganz frühe Stadium oder die gesunde Zielgruppe ein weiteres Produkt entwickeln, was eben sich ganz gezielt diesen Menschen annimmt und eben eine präventive Lösung bereitstellt, damit die eben gar nicht erst in diese demenzielle Entwicklung kommen.
Also reine Vorbeugung, Prävention, und ich nehme an, da sind dann die Hürden oder die Aufgaben sind dann etwas schwerer gewählt, ja, sei es in der körperlichen Betätigung wie auch beim Gehirntraining. Ne?
Genau, naja, erstmal ist die Ansprache eine ganz andere, weil das sind ja keine Patienten. Aktuell sprechen wir die Leute schon als sozusagen, das ist ein, für mich in der App, ich mache die Videos ja auch selber, ist ein Arzt-Patienten-Verhältnis. Okay. Und da ist es dann schon was anderes. Also das sind dann gesunde Nutzer, die noch gar keine Diagnose haben. Und dann muss man erstmal die Ansprache anders wählen. Dann ist auch der Umgang mit Smartphones bei diesen Gesunden ganz anders.
Also, die sind auch jünger, ne?
Genau, die sind jünger, die sind etwas, ich sag mal, digital kompetenter, so sagen wir das. Das heißt also auch, dass die Bedienoberfläche oder die Benutzeroberfläche muss ein bisschen anders gestaltet werden. Also aktuell ist es sehr, sehr stark ausgerichtet auf Menschen, die jetzt vielleicht nicht ideal mit Smartphones klarkommen. Ja, und das ist alles sehr, sehr einfach gehalten. Was vielleicht noch interessant ist, ich hatte ja schon gesagt zum Thema Stickiness, also es ist recht wichtig auch für uns, dass die Nutzer länger in der App bleiben als nur irgendwie 1, 2 oder 3 Tage. Und wir haben letztes Jahr sehr viele verschiedene Konzepte ausprobiert und auch mit Nutzern getestet. Und am besten hat eigentlich das sogenannte Tamagotchi-Konzept funktioniert. Das heißt, also vielleicht der ein oder andere Hörer erinnert sich vielleicht noch an die 90er Jahre, wo es diese kleinen Tamagotchis gab. Das waren so kleine Geräte, auch an denen man rumspielen konnte. Und da gab es so ein kleines Tierchen, das man ernähren konnte und irgendwie, das man am Leben erhalten musste. Und wir haben sowas Ähnliches gemacht. Wir haben eine kleine Pflanze in die App integriert, die man personalisiert kann, der kann man einen Namen geben, die bewegt sich auch, die winkt einem zu, die hat auch so ein kleines Gesicht und ist eigentlich eine ganz niedliche Pflanze. Mhm. Und diese Pflanze wächst, je mehr Tageseinheiten man absolviert und je mehr Content man eben konsumiert in der App, und regt tatsächlich nicht alle, aber regt tatsächlich auch einige Nutzer dazu an, jeden Tag neu in die App zu kommen. Und wenn man mal ein paar Tage nicht in der App war, dann verwelkt die auch so ein bisschen, und wenn man dann zurückkommt in die App, dann kann man die wieder gießen quasi. Es gibt dann so einen richtigen Gießvorgang nach jeder Tageseinheit, und dann freut sich die Pflanze und entwickelt sich dann weiter, bis sie ein richtiger Baum geworden ist. Also von so einem kleinen Samen bis zu einem richtigen Baum. Und das ist, ich würde sagen, spielt sicherlich auf dieses Konto der Nutzbarkeit ein.
Also das ist nochmal eine kleine Motivationshilfe, dann auch wirklich täglich reinzugehen und die App auch wirklich zu benutzen, damit dann die Pflanze schön wächst und nicht vertrocknet am Ende noch. Ja, das sind diese kleinen Spielereien, die eben diese wunderbare digitale Welt der App so breit hält. Ne? Da kann kein Buch mithalten. Vielen Dank, Doron Stein von der Memodio GmbH hier in Potsdam. Ihr habt die erste Demenz-App entwickelt. Wir wünschen euch viel Erfolg und sind mal gespannt, wie sich das Projekt dann noch weiter entwickeln wird. Danke für den Besuch.
Vielen herzlichen Dank.
Ja, das war also HelpFM diesmal zum Thema Demenz-App. Inwieweit kann die Digitalisierung da vielleicht helfen, die Krankheit ein bisschen ja zumindest zu lindern oder am Fortschreiten zu hindern? Und irgendwann, bin ich mir ganz sicher, wird es da auch mal das ein oder andere Medikament geben. Die Forschung ist ja da dran. Also, macht's gut. Vergesst die Sendung nicht und vergesst nicht, das nächste Mal wieder einzuschalten. Tschüss und auf Wiedersehen, sagt, oder auf Wiederhören besser gesagt, sagt Oliver Geldener.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.